Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.
Deborah Rosenkranz ist heute mein Interviewpartner. Herzlich willkommen hier in unserer Gegend.
Vielen Dank, ich fühle mich jetzt schon wohl.
Ja. Du bist ja heute von einer relativ kleinen Schar aufgetreten, bist aber eigentlich schon eine ganz berühmte Sängerin. Das fing an mit 9 Jahren, dass du dich für Musik begeistert hast. Was waren so deine ersten Schritte im Musik-Business, sage ich mal?
Also ich habe eine sehr musikalische Familie, habe 3 Brüder und alle spielen Instrumente und singen. Meine Mutter hat schon immer gesungen, mein Vater, ich bin sehr froh, dass er das nicht tut. Aber wir sind überall aufgetreten, damals schon, ob es Familienfeste oder Stadthallen waren. Es war alles mit dabei, sogar in Gefängnissen haben wir gesungen. Und Musik ist was verbindet. Und schon damals habe ich gespürt, wie man mit Menschen damit eine Freude machen kann. Und so ging das damals los. Mit 12 die erste Band gegründet. Und dann bin ich auch mit 12 schon europaweit auf Tournee gegangen. Jeden Sommer 4 Wochen lang durch Schweden, Dänemark, Österreich. Es war, sämtliche Länder waren dabei.
Und in der Band haben auch deine Brüder mitgemacht, habe ich gelesen.
Ja, und das war immer sehr lustig. Das stimmt, ja.
Man könnte ja jetzt denken, du bist so ein kleiner Sonnenschein. Also ich habe gerade so gedacht, man sagt ja so Rampensau. Klingt zwar nicht sehr schön, aber man merkt, du fühlst dich auf der Bühne so richtig wohl. Und man könnte denken, du bist so vom Glück verwöhnt. Aber es gab auch eine andere Zeit in deinem Leben. Und das begann mit einem dummen Spruch eines Jungen beim Sport. Kannst du dich noch erinnern, wie genau der Spruch hieß?
Oh ja, das war mein Traummann. Also dachte ich damals. Und er hat beim Training zugeschaut und danach zu mir gesagt, Deborah, du spielst so gut Handball. Ich frage mich einfach, wie man mit so viel Fett überhaupt rennen kann. Den Satz werde ich ganz sicher nie vergessen, weil er mein Leben verändert hat und ich an dem Tag realisiert habe, dass ich als Frau nie gut genug sein werde, wenn ich nicht den Schönheitsidealen entspreche, wenn ich nicht wirklich schlank bin. Und ich habe damals 77 Kilo gewogen, schon mit 12. Und das war einfach ein bisschen mehr wie normal. Und da habe ich realisiert, wenn ich nicht abnehme, dann werde ich auch nicht geliebt.
77, bis wohin hast du dich dann runtergehungert?
Ich bin auf 47 Kilo runter. Das ist nicht sehr gesund für den Körper, es ist nicht gesund für die Familie. Es hat eigentlich alles kaputt gemacht. Ich war sehr einsam, ich habe mich in meinem Zimmer eingesperrt, weil ich dachte, die Welt da draußen kann mich nicht verstehen. Aber das Einzige, was ich kontrollieren kann, das ist mein Essverhalten, das sind Kalorien. Und ich habe mich da total drin verloren. Ich habe an einem Tag von einem halben Apfel gelebt und bin komplett depressiv geworden. Also die Deborah, die ich heute Gott sei Dank wieder sein darf, die gab es da gar nicht mehr.
Wie hast du das denn überhaupt kompensiert? Wie hast du das verstecken können zuerst?
Naja, zuerst ist es nicht so aufgefallen. Klar dachten alle, ja, sie hat ein bisschen abgenommen und das war ja auch nicht falsch. Es gibt ja auch gesunde und normale Diäten. Aber diesen Übergang in das Kranke haben viele, auch meine Eltern, verpasst, weil damals ja tatsächlich der Skater-Look so in war. Und ich habe das als Entschuldigung genommen und habe immer sehr weite Kleidung getragen und konnte so sehr lange mein Gewicht auch verstecken. Erst als es wirklich kritisch wurde, haben alle versucht einzugreifen, aber da habe ich schon niemand mehr an mich rangelassen. Also ich habe auch meiner Mutter regelmäßig die Tür ins Gesicht geschlagen und sie angeschrien, ich hasse dich, lass mich in Ruhe, misch mich nicht ein. In meinem Tagebuch von damals, ich habe ein Buch darüber geschrieben und da sind Tagebuchauszüge drin. Ich selbst war erschüttert, das jetzt als gesunder Mensch zu lesen. Da stand drin, ich hasse meine Familie. Wenn ich morgen 100 Gramm mehr wiege, dann zeige ich es denen, dann bringe ich mich um. So Sätze kamen aus meinem Mund und das erschreckt mich heute, wenn ich das lese und höre.
Du hattest ja eine sehr liebevolle Familie.
Ich hatte eine wirklich tolle Familie und die auch immer für mich da gewesen ist, aber ich von mir aus habe komplett abgeblockt.
Was hat dein Umfeld sonst dazu gesagt? Auch Freunde, Bekannte, Lehrer?
Freunde hatten gar keine Chance mehr mit mir zu reden, weil ich mich vorher von ihnen zurückgezogen habe. Ich habe ein sehr eben einsames Leben geführt. Ich habe sehr viel allein gemacht. Ich habe mir fast nur noch Sport gemacht sowieso. Lehrer haben es einmal versucht, mit mir zu sprechen. Das fand ich eigentlich sogar gut. Die haben mich aus dem Unterricht rausgezogen und haben gesagt, Deborah, wenn du je mit jemandem reden willst, wir sind da, wir sehen, was los ist. Mehr nicht. Und ich fand es eigentlich sehr gut. Und ich wusste an diesem Tag X, wenn ich wirklich mal rauskommen möchte, werde ich mit ihnen reden. Das fand ich also von ihnen sehr aufmerksam, dass sie mich auch nicht weiter bedrängt haben danach.
Wie bist du denn aus dieser Magersucht rausgekommen?
Es war ein riesen Wunder. Ich bin eines Nachts verbotenerweise auf ein Konzert gegangen Man muss sich vorstellen, ich hatte ja 30 Kilo abgenommen. Mein Körper hat überhaupt nicht mehr normal funktioniert. Ich hatte Haarausfall, immer Kopfschmerzen. Mein linkes Bein konnte ich gar nicht mehr bewegen. Mein Körper war einfach komplett am Abbauen. Ich hatte meine Tage nicht mehr und ich hatte mir immer eine große Familie gewünscht, als Kind schon. Und da dachte ich mir, okay, das geht jetzt halt nicht mehr, aber Hauptsache, du bist schlank. Und eines Nachts bin ich dann verbotenerweise eben auf dieses Konzert gegangen und mir ging es so schlecht vor Ort. Ich war eigentlich froh, wieder nach Hause zu können. Und als ich dann am Zimmer meiner Eltern vorbeischleichen wollte, damit sie mich ja nicht hören, habe ich aber gehört, dass sie wach sind. Und nicht nur das, sie haben laut geweint. Und ich bin näher an diese Tür, weil ich dachte, mein Onkel sei gestorben oder irgendwas Schlimmes sei passiert. Und als ich dann davor stand, hörte ich meine Mutter sagen, wir können ja schon den Sarg für Deborah bestellen, sie wird doch ganz sicher sterben. Und das hat mich so umgehauen, weil ich dachte, ich habe mein Leben doch im Griff. Aber eigentlich wusste ich, dass sie recht haben. Und dann hat mein Vater zu ihr gesagt, nein, wir müssen beten. Wir müssen darauf vertrauen, dass Gott eingreifen wird. Und das ist was, ich meine, ich kannte den Glauben und in die Kirche gehen, das war für mich schon gängig. Aber dass das in so einer Situation so real sein kann, das war neu für mich. Und dann haben sie in diesem Zimmer so stark gebetet. Mit all ihrer Verzweiflung und gleichzeitig Hoffnung. Und ich habe gespürt, in diesem Raum ist was, was mir das Leben zurückschenken kann. Und ich muss die Entscheidung heute treffen, diese Tür aufzumachen und meinen Eltern zu sagen, dass ich diesen Glauben, diesen Gott in meinem Leben brauche, um rauszukommen. Weil die Ärzte mich aufgegeben hatten und ich mich selber auch. Und ich gespürt habe, in diesem Raum ist etwas, was mich retten kann.
Wie lange hast du dich dann als geheilt bezeichnet?
Ah, es ging ja höchstens. Ja, und dann bin ich umgezogen und nee, es war ein bisschen länger doch, es waren fast 2 Jahre. Und ich hatte schon fast die 30 Kilo wieder zugenommen, als ich in eine neue Klasse kam und dort waren von 20 Mädchen 12 Bulimie krank. Bulimie ist ja, wenn man alles in sich hineinstopft und danach auf Toilette geht, sich einen Finger in den Hals steckt, um alles zu erbrechen, um nicht zuzunehmen. Für mich war das eine neue Art der Essstörung. Aber je öfter die Mädchen in der Schule darüber gesprochen haben, desto bewusster wurde mir, das ist eigentlich die Lösung für dich. Wenn du das auch tust, wirst du schlank bleiben und alles essen können, was du dir jetzt so viele Jahre verboten hattest. Und du wirst nicht weiter zunehmen wieder. Und so habe ich es ausprobiert und sehr schnell wurde auch da wieder eine Sucht raus. Also bis zu 18 Mal am Tag bin ich auf Toilette gerannt.
Aber heute bist du ja auch geheilt. Was ist denn da passiert, dass das so gekommen ist?
Mir wurde bewusst in der Zeit der Bulimie, ich fand das sehr schrecklich, man muss sich vorstellen, ich habe das so exzessiv gemacht, bis ich Blut gespuckt habe. Und ich dachte mir immer, wie kann es sein, dass du mit deiner Familie gebetet hast und du kamst aus der Magersucht dadurch auch raus, aber jetzt bist du gerade dem Nächsten verfallen. Und da habe ich verstanden, dass der Glaube für mich ein Familiensport geworden war und nichts Persönliches. Und da habe ich gedacht, ich muss das ausprobieren, ob das da wirklich was Echtes dran ist. Will dieser Gott was Persönliches mit mir? Und ich habe jedes Mal, nachdem ich gekotzt habe, bin ich auf die Knie gefallen im Badezimmer. Und das ist ein Moment, in dem man sich wirklich scheußlich fühlt. Aber so war ich da und habe gesagt, hey, ich weiß, du siehst mich eh. Hilf mir da doch raus. Wenn es dich wirklich gibt, hilf mir da raus. Ich habe auch gleichzeitig angefangen, in der Bibel zu lesen. Ich hatte ja eine verstaubte Bibel in meinem Schrank. Und eigentlich wusste ich gar nicht, wie liest man jetzt darin. Ich habe aber gegoogelt und habe einfach Gott und Essstörung eingegeben. Und da sind Bibelverse erschienen, die mich so ermutigt haben. Sätze wie, du bist mein geliebtes Kind und ich bin der Herr, dein Arzt. Das hat mich so aufgebaut und die wurden immer fester in meinem Herzen verankert, weil ich mir es immer wieder vorgelesen habe und gleichzeitig immer wieder gebetet habe und dieses Verlangen, weiter auf Toilette zu rennen, wurde immer weniger, weil ich angefangen habe zu verstehen, dass mein Wert nicht abhängig ist von dem, was andere sagen oder wie ich aussehe, sondern dass Gott mir sagt, hey, du bist wunderschön.
Du hast jetzt ein bisschen über deine frühere Geschichte erzählt, deine Magersucht, deine Abhängigkeit. Jetzt bist du ja eine ziemlich populäre Sängerin. Also du hast eben in dem Konzert erzählt, du bist mit Boris Becker zusammengekommen, warst auf seinem Geburtstag, mit allen möglichen Sängern, Justin Timberlake. Wie ist das denn gekommen? Wie bist du denn so populär geworden? Du warst ja Stewardess.
Na genau, ich habe eines Tages angefangen, mit einem Passagier an Bord Musik zu machen. Und einfach aus Spaß heraus. Er hatte eine Gitarre dabei. Und da saß aber jemand privat von Sat.1 mit an Bord. Und der dachte sich, das ist eine geniale Story. Die singende Flugbegleiterin kam wieder mit einem Kamerateam, hat das gefilmt. Und so schoss das plötzlich durch sämtliche Sender und ich wurde angefragt für verschiedene Shows und hatte plötzlich einen Manager und Plattenverträge vor der Nase liegen. Und es haben sich Türen eröffnet durch diese singende Flugbegleiterin-Geschichte, von denen ich nie hätte zu träumen wagen. Ja, und auf dem Weg musste ich viele wichtige Entscheidungen treffen, auch manche Verträge nicht unterschreiben, die noch so lukrativ ausgesehen haben. Aber in dem habe ich erlebt, dass Gott diese Treue belohnt, wenn man zu seinen Werten auch steht, weil die Werte sind ja das, was er uns geschenkt hat. Er sagt ja, wir sind wertvoll, wir müssen uns nicht verkaufen für irgendeinen Deal. Und ich habe immer wieder erlebt, wie seriöse Manager und Musiker mir zur Seite standen und plötzlich haben sich eben so Türen eröffnet und ich wurde gefragt, ob ich mit will auf Tournee mit Beyoncé und Weltstars und durfte sie kennenlernen, mit ihnen sprechen und ihnen auch von mir erzählen und meinem Leben.
Ja, du bist in diesen öffentlichen Bereich dann quasi reingerutscht. Was gibt es denn da für Sachen, wo du gesagt hast, bis hier nur nicht weiter?
Naja, Plattenverträge, die ganz klar gegen Sex angeboten worden sind. Also ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, stand ein Produzent weltbekannt vor meiner Nase und hat gesagt, ich habe deine Musik gehört und finde sie gut. Ich würde dich groß rausbringen, dein Zimmer oder meins. Und das sind so Momente, wo du wissen musst, wer du bist. Sonst machst du das. Weil jeder Mensch, in jedem Menschen steckt das. Man will erfolgreich werden, man will auch berühmt werden. Und ich weiß noch, wie ich auf mein Zimmer gerannt bin im Hotel. Ich habe die Tür zugeschlagen, bin erstmal gegen die Badezimmertür gerannt, weil das alles so schnell ging und hatte eine blaue Nase am nächsten Tag. Aber ich bin da echt zusammengebrochen und habe geheult, weil ich dachte, was ist mit all den Mädchen, die es nicht wissen und die mit diesem Mann in die Kiste gesprungen sind und die vielleicht auch nie wieder dann von ihm gehört haben. Und ja, so Situationen gibt es einfach.
Du bist dir treu geblieben. Du trittst auch heute in relativ kleinen Kreisen auf, wie auch heute hier in einer Kirche. Warum machst du das?
Weil ich es total gern mache. Ich bin ja auch sehr dankbar. Es sind genauso kleine Orte. Heute war es ja eine kleine Kirche. Das sind die Menschen, die mich getragen haben und die wirklich immer treu waren. Das Showbusiness ist dir nicht treu. Die Menschen, die du dort triffst, heute bist du ihr bester Freund und morgen, wenn du keinen Erfolg mehr hast, dann kennen sie dich nicht mal mehr. Und ich habe erlebt, ich tue jetzt seit 8 Jahren auch in kleinen Kreisen. Und das sind die Menschen, die mir immer Mut zugesprochen haben, sei es über Facebook oder irgendwelche Mails. Und man darf diese Menschen nie unterschätzen. Also ihnen habe ich auch so viel zu verdanken. Und wer weiß, wenn es ganz groß wird, dann sind sie immer noch da.
Du hast ja auch erzählt, wenn du mal so in der Gefahr lagst, so abzuheben, dass Gott dir so gewisse Sachen in den Weg gestellt hat, zum Beispiel Unfälle. Hast du da mal ein Beispiel?
Ja, ich weiß, ich kam gerade von dieser Tournee eben zurück mit Beyoncé. Ich war mehrmals mit ihr auf Tour und eine dieser Tourneen war es. Und war da gerade in London, ich war auf einem Rolling Stones Konzert, VIP eingeladen und es war einfach nur Feiern und Party und alles lief so toll. Und ich kam nach Hause, weil ich einen Fernsehdreh hatte und auf dem Heimweg von diesem Fernsehdreh, ich meine, das war ein super Tag, man wird dort geschminkt, gestylt, rennt mit Kamerateam und Bodyguards rum und jeder denkt, boah, die hat's geschafft. Und auf dem Heimweg habe ich einen Unfall erlebt. Plötzlich ist mir ein Motorradfahrer vor der Nase durch die Luft gewirbelt und auf den Boden geknallt. Der Autofahrer vor mir hatte ihn übersehen. Und ich weiß noch, wie ich dann zu diesem Ehepaar bin, das ihn angefahren hatte. Und ich kam mir so dumm vor in meinen High Heels und in meinem Super Outfit und Schminke. Und ich kenne Gott und die Welt. Und ja, ich bin im Fernsehen. Weil ich in diesem Moment nichts zu sagen hatte. Ich hatte ihm nichts zu geben. Es hat mir alles nichts gebracht. Dieser Motorradfahrer ist noch gestorben an Ort und Stelle. Und für mich war das der Moment, wo ich gedacht habe, wow, du musst dich echt entscheiden. Was macht in deinem Leben wirklich Sinn? Ist es die ganze Zeit als VIP unterwegs zu sein und nur Champagner zu trinken, nur zu feiern? Oder ist da mehr dahinter und entscheidest du dich, über das zu sprechen, was du erlebt hast in deinem Leben, wie Gott dich geheilt hat wirklich auch? Und das war für mich der Moment, wo ich sagen musste, das Einzige, was bleibt zum Schluss, wenn alles vergeht, ist mein Glaube.
Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.